habe die Predigt überschrieben mit dem Thema die Speisung der 10.000 Schafe. Wenn ihr jetzt gerade gelauscht habt, wisst ihr noch nicht, worauf ich hinaus will, weil Claudia hat aus dem Matthäus-Evangelium diese Geschichte vorgelesen und ich lese sie gleich, ihr seht das auch schon, und da kommen auch Schafe vor, aus dem Markus-Evangelium. Speisung der 10.000, hier steht ja eigentlich nur was von Speisung der 5.000, Speisung der 5.000 Männer, wird genau so gesagt, also sehr speziell, nur für die, werden die Männer aufgezählt, aber man kann da fest von ausgehen, dass da auch ein paar Frauen dabei waren, also wenn man defensiv rechnet, hat vielleicht nicht jeder Mann eine Frau dabei gehabt, weil die Männer damals so ein bisschen mobiler waren. Aber dann waren ja auch noch so ein paar Kinder dabei. Und deswegen, also 10.000 waren es bestimmt. Speisung der 5.000 Männer. Gestern waren es nur 43 Männer. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich Danke sagen für jeden, der da war. Ihr habt mir eine Riesenfreude gemacht. Wir haben ja gestern Geburtstag gefeiert, für die, die es nicht wissen. Hier wurde der Weihnachtsbaum, der hier stand, verbrannt. Der war noch ein bisschen feucht, war mehr wenig Flamme, mehr Dampf, aber hat funktioniert. Und meine Frau hat mir damit vor allen Dingen eine ganz, ganz große Freude gemacht, denn das war ihre Idee. Ich wäre da nicht drauf gekommen, in ihrer Lage jetzt da eine große Feier zu veranstalten. Ich wollte das eigentlich ausfallen lassen, weil ich mir eh nicht so ganz viel mache aus Geburtstag, so dieses Geburtstagsfeeling. Also ich brauche da nicht morgens irgendwie ein Ständchen oder so. Aber so eine Feier, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ja, auch mit unseren Nachbarn hier Kontakt bekommen habt. Sehr, sehr wertvoll. Sehr schön. Speisung der 10.000 Schafe. In allen vier Evangelien wird diese Geschichte genannt. Also es muss eine sehr wichtige Geschichte sein und hat eine wichtige Bedeutung, dass das vorkommt in allen vier Evangelien. Und ich glaube, das ist deswegen, weil in dieser Geschichte Prinzipien genannt werden, Paradigmen genannt werden, die gültig sind. Paradigmen sind so grundlegende Muster, die hier auftauchen und die für alle Christen, für alle Jünger zu jeder Zeit gültig sind. Ich möchte die Geschichte mit euch nochmal durchgehen und lasst sie uns Stück für Stück lesen. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing deshalb eine lange Predigt an. Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, die Stätte ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas zu essen kaufen. Hier waren Menschen, die hatten Hunger. Am Abend hatten sie Hunger nach Brot, nach richtig was zu essen. Vorher hatten sie Hunger nach dem, was Jesus ihnen sagte. Sie waren geistlich hungrig. Und sie waren auch bereit, sich für diesen Hunger, sich das etwas kosten zu lassen. Sie sind weit Jesus hinterhergelaufen. Er ist auf dem Boot mit dem Schiff gefahren und sie sind am Ufer hinterhergelaufen. Haben wahrscheinlich immer geguckt, wo wird er anlanden, wann müssen wir Richtung Ufer abbiegen. Also da war Hunger nach Jesus. Der Hunger nach Jesus, der Hunger nach Gottes Wort ist die Voraussetzung. Und diesen Hunger, den kann man nicht machen. Der ist entweder da oder er ist nicht da. Er ist vielleicht entweder mehr oder weniger vorhanden. Und ich habe es ja schon mehrfach gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass zunehmend mehr Hunger ist nach dem, was von oben kommt. Aber man kann definitiv dafür beten, dass dieser Hunger zunimmt. Und man kann auch auf die Suche gehen nach Menschen, die Hunger haben. Eventuell verpassen wir die hungrigen Türen von Menschen in unserem Umfeld, weil wir sehr in unserer eigenen Bubble leben. Oder vielleicht auch, habe ich schon gehört, theologisch merkwürdige Ansichten haben oder meiner Meinung nach auch unbiblische Ansichten haben, dass wir ja in der Endzeit leben und da haben die Menschen einfach keinen Hunger mehr nach Jesus. Oder uns zu sehr auf negative Entwicklungen konzentrieren, dass vielleicht die Gemeinden kleiner werden, nicht unsere. Oder dass wir nicht mutig sind. Das kann alles dazu führen, dass wir diese hungrigen Türen von Menschen verpassen. Ich unterscheide ganz gerne, habe ich mal irgendwo gehört, in drei Kategorien von Menschen und Vorsicht, Kategorisierung ist immer ein bisschen gefährlich, aber ich unterscheide gerne in Interessierte, Interessierbare und uninteressierte Menschen. Interessierbare sind die, wo der Hunger quasi so richtig rauskommt, also wo man den quasi spürt, wenn man demjenigen begegnet. Jemand, der mehr wissen will von Gott, der einen Hunger hat. Interessierbare sind die, da muss man ein bisschen investieren, damit sie dann wirklich auch merken, dass sie Interesse haben. Vielleicht ist es so ein bisschen verschüttet. Und dann gibt es aber auch Uninteressierte, die wirklich so gar nichts damit anfangen können, beziehungsweise auch das bewusst ablehnen, sich mit Jesus zu beschäftigen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns sehr konzentrieren oder sehr die Menschen vor Augen haben, die uninteressiert sind und die so richtig harte Nüsse sind, die man vielleicht niemals knacken kann. Und vielleicht wäre es gut, sich tendenziell zumindest mehr auch auf die zu konzentrieren, die interessiert sind oder die interessierbar sind. Nun steht hier, Jesus jammerte sie. Sie jammerten ihn. Da ist so ein ganz spannendes griechisches Wort, was dahinter steckt. Ich liebe das, weil es so unaussprechlich ist. Splanchnisomai. Splanchnisomai steht da. Jesus jammerte sie. Und es kommt auch nicht nur hier vor. Warum jammerte es ihn? Weil sie wie Schafe ohne Hirten sind. Und daher habe ich auch das Thema so festgelegt. Hier sind Schafe ohne Hirten. Diese Schafe ohne Hirten, die sollen gespeist werden. Deren Hunger soll gestillt werden. Und Jesus sagt ja selbst von sich, Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Hier sind Schafe, die sind ohne mich. Die kennen mich noch nicht. Und die wegzuschicken, das kommt überhaupt nicht in Frage. Die müssen das Wort Gottes hören, die müssen mich erleben, die müssen mich zu ihrem Hirten machen. Jesus jammerte die Menschenmenge. Die Jünger, die haben vielleicht kein Jammern, aber die haben auch Mitgefühl. Sie sagen, die Stätte ist einsam und der Tag ist vergangen, lass sie gehen, damit sie sich was zu essen kaufen. Sie haben Mitgefühl, sie kümmern sich um diese Menschenmenge, nicht ganz so stark wie Jesus, aber sie machen sich Sorgen. Und ihm waren sie nicht egal. Wisst ihr, was das Gegenteil von Liebe ist? habe ich vielleicht schon mal, genau, egal sein, gleichgültig sein. Und ihnen waren sie definitiv nicht gleichgültig. Aber von nicht gleichgültig zu jammern ist schon noch mal ein ganz schöner Schritt, ist eine ganz schöne Strecke. In einem Lied singen wir, das heißt auf Englisch, "Break my heart for what break yours." Jesus jammerte die Menschen, er hatte ein Herz für diese Menschen, ein gebrochenes Herz für diese Menschen. Es brach ihm das Herz, dass da Menschen waren, Schafe waren ohne Hirten. Und das wird in diesem Lied so gesagt, "Break my heart for what break yours." Lasst uns, breche mein Herz für das, was dein Herz bricht. Und das gilt nicht nur für einen Pastor, dass der irgendwie ein gebrochenes Herz für die verlorenen Schafe hat, sondern das gilt für jeden von uns. Und das ist auch eine Herausforderung, definitiv eine Herausforderung für jeden von uns. Jedem von uns gilt das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Klammer auf, auch deinen noch nicht Nächsten, der zu deinem Nächsten werden soll. Liebe deine Nachbarn, liebe deine Glaubensgeschwister wie dich selbst. Und ich wäre ein schlechter Pastor, wenn ich euch diese Herausforderung dieses Gebotes, des höchsten Gebotes, so wird es von Jesus selbst benannt, wenn ich euch diese Herausforderung ersparen würde, wenn ich quasi die Dringlichkeit dieses Gebotes nicht an euch weitergeben würde. Aber so entlastet, dass wenn ich das will, das ist so entlastend, dann wirkt Gott in uns das Vollbringen, dass wir das wirklich tun können. Wir werden nachher den Lernvers für diesen Monat sehen, da kommt das vor. Dann wirkt er das Vollbringen und sogar das Wollen. Gott wirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Wir lesen weiter. Will nicht? Drück du mal. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 Brote und 2 Fische. Jesus fragt sie, was habt ihr? Oder gebt ihr ihnen zu essen? In Vers 37. Im Johannesevangelium wird noch so eine weitere Frage angefügt. Da fragt Jesus Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Und dahinter steckt so diese Frage, was habt ihr, was seid ihr bereit zu geben, wo kaufen wir Brot? Dahinter steckt, was seid ihr bereit zu tun, damit diese 10.000 Schafe was zu essen bekommen? Jesus fordert seine Jünger auf, alles, was sie haben, auf den Tisch zu legen. Und mehr hatten sie nicht. Sie hatten nur 5 Brote und 2 Fische. Und das ist das, was wir Jünger, auf den Tisch legen, ist immer zu wenig, reicht niemals aus. Immer zu wenig im Vergleich zu dem, was benötigt werden würde. Und Jesus sagt trotzdem, dann gebt mir diese 5 Brote und 2 Fische, dann gebt mir alles. Jesus will nicht weniger als alles von uns. Er sagt nicht, okay, dann nehmt die 5 Brote und 2 Fische für euch, ihr habt ja auch Hunger, das hätte für die ja vielleicht gerade so gereicht. Und dann gebt vielleicht noch den 10. von diesen 5 Broten und 2 Fischen und gebt denen der Menge, dass die auch ein bisschen was haben. Nein, er sagt, gebt mir alles. Gebt mir alles, mehr hatten sie nicht. Gebt mir eure Schwachheit, Claudia hat es vorhin gesagt. Gebt mir eure Begrenzung. Gebt mir alles, was ihr habt. Gebt mir auch eure Fähigkeiten, eure Gaben. Und ich glaube, das ist ein Prinzip, dass wir Gott alles geben sollen. In Lukas 14, Vers 33 steht, so auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Was für eine heftige Aussage. Und es steht auch in vielen anderen Bibelstellen. Ganz unmissverständlich. Johannes 12, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Alles geben, sich selbst sterben. Und wisst ihr, in vielen Teilen der Welt ist es tatsächlich so, dass man, wenn man Jesus alles gibt, wenn man sich ihm vollständig unterordnet, ihn auf den Thron des Lebens setzt, also zum Glauben an Jesus kommt, sein Jünger sein will, dass das teilweise einem Todesurteil gleicht. Und das ist den Menschen dort bewusst und sie machen es trotzdem. Sie geben sich radikal hin. Und wir haben es ja auch gerade gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr bei dem Lied mitgesungen habt, aber wenn ihr mitgesungen habt, ich habe auch einige gesehen, die haben nicht mitgesungen, vielleicht bewusst, weil es schon eine ganz schön heftige Aussage ist. Wir haben dieses Lied gesungen, ich schaffe Raum für dich. Und da sind so Aussagen, Textzeilen, vor dir lege ich alles hin. Das haben die Jünger gemacht, 5 Brote und 2 Fische, mehr hatten sie nicht, sie haben alles gegeben. Alles gebe ich dir, Herr, haben wir gesungen. Tu, was auch immer du willst, Herr. Du bist alles, was ich will. Aber wenn wir das tun, wenn wir wirklich alles auf den Tisch legen, was wir haben, vielleicht auch mit Zittern und Zagen, wenn wir ihn das so hinlegen, dann ist das ja definitiv nicht so, dass wir irgendetwas verlieren, sondern im Gegenteil, dass wir ganz viel geschenkt bekommen. Wir werden uns damit nicht überfordern, sondern im Gegenteil, wir gewinnen auf ganzer Linie. Wir werden beschenkt mit himmlischen Gaben. Das kommt alles quasi wie so ein positiver Boomerang wieder zurück zu uns. Wir bekommen Erfüllung. Wir bekommen Glück, dir nahe zu sein. Mich dir ganz auszuliefern, ist mein ganzes Glück. Das war meine Jahreslosung. Wir bekommen Kraft. Wir bekommen Segen. Wir erleben Wunder. Hätten die Jünger nicht alles auf den Tisch gepackt, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ich glaube, sie hätten das Wunder nicht erlebt. Vielleicht hätte Jesus sie dann doch weggeschickt. Ich weiß es nicht, wie die Geschichte ausgegangen wäre. Aber wenn wir alles auf den Tisch packen, erleben wir in unserem persönlichen Leben und um uns herum Wunder. Ich meine, die Jünger wären zumindest nicht dran beteiligt gewesen, ne? Wenn sie es nicht auf den Tisch gepackt hätten. Wir erleben Heilung, wenn wir alles auf den Tisch packen. Innere Heilung, auch äußere. Wir erleben inneren Frieden. Claudia hat es vorhin so schön gesagt. Das ist ein wichtiger Frieden, den wir bekommen können. Und so viel mehr, wir bekommen wirklich die Fülle dafür, dass wir alles geben. Wir gucken weiter. Du musst gleich drücken, das Ding ist entweder nicht an oder... Ja, es ist nicht an. Und er gebot ihnen, dass sich alle lagerten tischweise auf das grüne Gras und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Hier mal ein kleiner Fun Fact. 10.000 Leute in 200 Gruppen wurden sie hier eingeteilt. Und das könnten ja so Kleingruppen gewesen sein. Also zum Vergleich zu 10.000 waren das schon kleine Gruppen. Im Vergleich zu unseren Kleingruppen sind das sicherlich ein bisschen zu große Kleingruppen. Außer, ich war in Brasilien und da kam ja der INA her in dieser Gemeinde und dann waren wir auch in einer Zellgruppe vom Pastor Osvaldo, ganz spannender Typ. Der fährt immer mit einem Bulletproof Car, also mit so einem kugelsicheren Auto rum, weil er sich mal mit so einem Kinderpornoring angelegt hat. Also er hat da ziemlich heftig gegengeschossen und dann hat er auch immer eine Waffe hinten im Halfter als Pastor, ganz interessant. Aber hat einfach Angst, dass die irgendwie auf ihn zukommen. Ob die Waffe dann hilft, weiß ich auch nicht. Aber dieser Osvaldo, der hatte 65 Leute in seiner Zellgruppe. Also das würde dann schon in etwa passen. 65, als ich da war. Der hat allerdings auch ein riesen Wohnzimmer. Also das ist fast so groß wie hier der Raum gewesen. Also die haben da alle auf Stühlen gesessen. Wahnsinn. Und dann wurde aufgeteilt, sind die Männer ein Stockwerk tiefer gegangen, auch mit so einem großen Wohnzimmer. Da ist jemand zum Glauben gekommen in dieser Zellgruppe und dann hat er seine Bude auch zur Verfügung gestellt und die Kinder sind irgendwie ins Schlafzimmer gegangen, das war nicht ganz so groß und die Frauen sind in dem großen Raum geblieben. Also das einfach nur mal, was mir dazu einfiel, sie trafen sich oder sie sind in Gruppen zu 50 und zu 100 unterwegs gewesen. Weiter. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Ich finde das so schön, dass hier steht, Jesus dankte für diese 5 Brote und 2 Fische. Er dankte für das, was die Jünger auf den Tisch gelegt haben. Ich habe mich gefragt, bin ich dankbar für das, was meine Gemeinde auf den Tisch legen kann? Ich meine, jetzt am Anfang, nach dem zweiten Monat hier, da ist man für alles dankbar. Also da ist es nicht so schwer. Aber war ich dankbar auch in Rechtenbach für das, was meine Gemeinde dort auf den Tisch gelegt hat? Ich habe da eher auf das geschaut, was wir alles nicht hatten. Weiß nicht, wie es euch geht. Und mich vielleicht auch darüber geärgert, dass wir nicht was auch immer sind. Jesus dankte hier für das Wenige. Und es ist ja immer zu wenig. Und trotzdem dankt Jesus dafür. Also lasst uns nicht mangelorientiert sein, sondern Schwäche schätzend sein. Und Schwäche schätzend heißt immer auch, lasst uns fehlerfreundlich sein, lasst uns Schwäche zulassen. 2. Korinther 12, Vers 10 sagt Paulus, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Und hier steht, und er gab dann den Jüngern, er teilte das, er multiplizierte das, sehen wir gleich. beim Teilen wird es mehr. Und er teilte das dann aus an seine Jünger und die sollten es dem Volk geben. Und das steht auch im Matthäusevangelium und auch im Lukasevangelium, dass jeweils die Jünger beteiligt waren. Sie waren beteiligt an diesem Wunder. Die Aufgabe der Jünger ist hier ganz klar und eindeutig das Austeilen. Und ich glaube, auch da liegt ein Prinzip, ein Paradigma. Unsere Aufgabe ist das Austeilen. Austeilen bedeutet hin zu den Menschen. Sie mussten da, wo Jesus gedankt hat und das Brot gebrochen hat, dort mussten sie von dort hin zu den Gruppen von 50 und 100. Wir müssen hin zu den Menschen, die hungern und dürsten. Ja, sogar noch mehr. Im Missionsauftrag heißt es, mache zu Jüngern. Da steht erst, geht hin und dann mache zu Jüngern. Das ist als Herausforderung an uns gesetzt. Das ist unsere Aufgabe. Jesus, ist das nicht eine Nummer zu viel, was du da von uns verlangst? Mag sein. Und ich denke auch manchmal, warum machst du es nicht selbst? Warum sollen wir das machen? Aber Jesus will uns an dieser seiner Mission beteiligen. Und deshalb ist es auch die Aufgabe jeder Gemeinde, eine Strategie zu haben, wie das geht, wie das gehen könnte. Und deshalb ist es auch immer wieder die Aufgabe von mir als Pastor und uns als Gemeindeleitung zu überlegen, wie wir das in der Stami Grünberg umsetzen. Und deshalb ist auch jeder, der mit Ernst Christ sein will, herausgefordert, sich zu überlegen, wie kann ich denn Salz und Licht sein in dieser meiner Welt um mich herum. Aber auch hier wieder, es ist so entlastend, dass wenn ich das will, dann wirkt Gott sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, wie es gleich in unserem Lernvers heißt, werdet ihr gleich sehen. Das ist keine Last, das ist kein Geknechtetsein, keine Überforderung, sondern das ist ein Geschenk, das ist Wertschätzung, das ist Liebe. Wir lesen weiter. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die, die die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer. Ein kleiner Satz und sie aßen alle und wurden satt. Und darin steckt das große Wunder, in diesem kleinen Satz. Jesus macht das Wunder. Gott macht hier ein Vermehrungswunder. Er schenkt Multiplikation. Nur ein kleiner Satz, aber alles entscheidend. Und deswegen ist es ganz wichtig, das immer wieder auseinanderzuhalten. Gott schenkt immer das Wunder. Das können wir niemals machen. Das Entscheidende tut Gott selbst. Die Frucht ist Gottes Sache. Er schenkt das Wunder. Er ist der Entscheidende. Er schenkt Frucht. Und nicht nur ein bisschen Frucht, er schenkt viel Frucht. Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Nicht nur ein bisschen, viel Frucht. Deshalb, wenn solch ein Multiplikationswunder geschieht, dann steht es uns immer an, ihm die Ehre zu geben dafür. In allem, was er tut, in allem, was er auch durch uns tut, auch wenn er uns beteiligt, sollen wir immer wieder ihm die Ehre geben. Das können wir uns niemals selbst ans eigene Revers heften. Er vollbringt ja sogar das Wollen in unserem Lernvers. Und das ist ja auch schon ein Wunder, wenn ich das will, nach seinem Wohlgefallen. Also immer soli deo gloria, immer allein Gott sei Ehre. Aber auf der anderen Seite sollten wir das auch nicht als Ausrede verwenden. Gott tut ja das Wunder, Gott ist ja immer der, der handelt. Ja, das Wunder tut Gott, ganz klar. Aber wir sollen beteiligt sein. Man könnte ja so sagen, na, wenn das Wunder eh Gott tut, dann brauchen wir ja nichts zu tun. Aber im Vers vorher, im Philipper 2, Vers 12 ist das, da steht, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn ich bin es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Also wir sollen sehr wohl wollen, wir sollen sehr wohl uns anstrengen und alles geben. Alles gebe ich dir, Herr. Aber die Wunder sind immer Gottes Sache. Er vermehrt die 5 Brote und 2 Fische. Gott teilt das Meer, werden wir gleich singen. Gott tut das Wunder. Unmöglich ist für ihn keine Option. Gott schenkt Heilung. Gott tut das Wunder, dass ein Mensch ihm radikal nachfolgt. Und das ist meiner Meinung nach das allergrößte Wunder, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Und Gott schenkt auch das Wunder, falls wir es erleben dürfen, von Erweckung. Übrigens, Gott hat solche Nahrungswunder, solche Versorgungswunder ziemlich häufig gemacht. Vielleicht nach den Heilungswundern das zweithäufigste Wunder. Oder nee, das stimmt nicht ganz. Ich würde sagen, das häufigste Wunder ist das, dass Menschen zum Glauben kommen. Erst häufig, zweithäufigst Heilungswunder, dritthäufigst diese Nahrungswunder. Zum Beispiel beim Manna oder bei Elia, da kommt es gleich 2-mal vor, als er am Bach Krit ist, aber dann auch die Witwe versorgt. Da passiert auch so ein Vermehrungswunder. Bei Elisa ist fast dieselbe Geschichte auch nochmal. Und dann die Speisung der 5000, aber auch die Speisung der 4000, die auch nochmal benannt wird. Auch ganz spannend, was sind da die Unterschiede, warum wird es nochmal beschrieben? Und ich habe mir so die Frage gestellt, vielleicht kennt ihr diesen Satz, was wird mehr, wenn man es teilt? Und das ist meiner Meinung nach genau das, was im Hohen Lied der Liebe steht, vor allen Dingen. Vielleicht findet man auch noch mehrere Sachen, aber da steht Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube wird mehr, wenn man ihn teilt. Hoffnung wird mehr, wenn man sie teilt. Liebe wird mehr, wenn man sie teilt. Und dann sehen wir hier, es sind noch 12 Körbe übrig. Gott gibt Überfluss. Er gibt mehr, als eigentlich nötig ist. Er gibt Leben die Fülle. Er gibt mehr als genug. Immer noch ein bisschen mehr. Gott versorgt und Gott sorgt vor.